Quantencomputer aus Silizium werden realistisch. Ein Artikel von golem.de, verfasst von Frank Wunderlich-Pfeiffer. 2017 haben es Forscher geschafft, alle nötigen Komponenten für Quantencomputer mit herkömmlicher Halbleitertechnik zu bauen. Mit magnetischen und elektrischen Feldern gelang es, Elektronen als Qubit zu verwenden und sie gezielt zu manipulieren. Funktionierende Quantencomputer brauchen Qubits. Der Zustand einzelnen Qubits muss gemessen und manipuliert werden können. Ein Qubit allein, etwa ein einziges bestimmtes Elektron in der Elektronenschale eines Atoms, ist kein Computer. Aber auch wenn viele Qubits erzeugt, gemessen und manipuliert werden, sind sie noch kein Computer. Ein Quantencomputer benötigt wenigstens ein weiteres Bauteil. Ein universelles Quantengatter, das den Zustand eines Qubits in Abhängigkeit von einem anderen Qubit manipulieren kann. Forschern aus den USA, Deutschland und Japan ist es in Kooperation erstmals gelungen, alle nötigen Bauteile eines Quantencomputers mit bekannten Verfahren aus der Halbleitertechnik zu realisieren. Die Idee dahinter existiert in der Theorie mindestens seit 2002. Und über Ansätze der praktischen Umsetzung wurden schon ganze Doktorarbeiten geschrieben. Die Forscher konnten 2017 die früher nur theoretische Möglichkeit, ein CNOT-Gatter mit der Technik in einem Schritt umzusetzen, tatsächlich demonstrieren. Die gesamte Technik basiert auf Qubits aus Silizium-Quantenpunkten, im Englischen Quantum Dots genannt, deren Herstellung inzwischen gut bekannt ist. Zwar kommt dabei weitgehend bekannte Halbleitertechnik zum Einsatz, sie benötigt aber Betriebstemperaturen von minus 273 Grad Celsius oder 0,15 Kelvin, um die empfindlichen Quantenzustände nicht zu stören. Einige Forscher hoffen allerdings, die Temperatur auf minus 272 oder gar minus 269 Grad Celsius erhöhen zu können. Erst das Quantengatter macht die Qubits zum Quantencomputer. Das CNOT-Gatter ist eines dieser universellen Quantengatter. Es ist ein sogenanntes bedingtes NOT. Seine Aufgabe ist, den Zustand eines Qubits umzukehren, aber nur, wenn sich ein anderes Qubit in einem bestimmten Zustand befindet. Dabei darf sich jedoch der Zustand dieses Steuerqubits nicht ändern und es darf auch nicht seine Quanteneigenschaften verlieren. Schließlich soll es anschließend möglich sein, mit beiden Qubits weiterzurechnen. Neu ist an der Entwicklung vor allem, dass das CNOT-Gatter direkt in einem Schritt implementiert wird und nicht durch die fehleranfällige Kombination aus anderen Gattern, wie es bisher für Quantencomputer auf Halbleiterbasis als notwendig galt. In Quantenpunkten können Elektronen in elektrischen Feldern isoliert werden. Dazu werden Drähte auf einer isolierten Schicht Siliziumdioxid aufgebracht. Dann wird eine passende Spannung angebracht. Dadurch entstehen unterhalb der isolierten Schicht elektrische Felder. Dort befinden sich Elektronen, die im Prinzip frei beweglich wären, aber durch die elektrischen Felder beeinflusst werden. Einzelne Elektronen können dabei als Qubits fungieren. Das CNOT-Gatter benötigt aber zwei solcher Qubits. In der Konstruktion dienen drei Elektroden allein dazu, die beiden Qubits am Platz zu halten und gezielt voneinander zu trennen oder zusammenzubringen, indem eine passende Spannung angelegt wird. Die Qubit-Eigenschaft kommt zustande, weil Elektronen einen Eigendrehimpuls haben, den Elektronenspin. Mithilfe eines kleinen Kobaltmagneten auf dem Wafer können die Elektronen dazu gebracht werden, sich parallel zu der Achse ihres Eigendrehimpulses, dem Elektronenspin, an dem Magnetfeld auszurichten. Genau genommen kann sich die Spinachse dabei entweder parallel zum Magnetfeld ausrichten oder antiparallel. Da wir aber von Qubits sprechen, ist der erste Fall schlicht der Zustand 1 und der zweite der Zustand 0. Tatsächlich haben die Elektronen diese Qubit-Eigenschaft auch ganz ohne äußeres Magnetfeld. Aber das Feld wird hier benötigt, um die Spin-Zustände unterscheidbar zu machen und einzeln manipulieren zu können. Um das eigentliche CNOT-Gatter zu benutzen, werden die beiden Qubits zunächst voneinander getrennt in beide Quantenpunkte gebracht. Die beiden Quantenpunkte sind dabei nicht völlig identisch. Durch unterschiedliche Spannungen haben die Elektronen darin unterschiedliche Energieniveaus. Das Steuerqubit, nach dessen Zustand sich entscheidet, ob der Zustand des anderen Qubits verändert wird oder nicht, ist im Quantenpunkt mit dem niedrigeren Energieniveau. Es braucht also mehr Energie, um sich aus dem Quantenpunkt zu befreien. Außerdem ist der Magnet über den beiden Quantenpunkten unterschiedlich dick und damit das Magnetfeld unterschiedlich stark. Durch die unterschiedliche Magnetfeldstärke benötigen Elektronen unterschiedlich viel Energie, um sich mit einem bestimmten Spin überhaupt in den Quantenpunkten aufhalten zu können. Zwischen den Quantenpunkten gibt es je nach angelegter Spannung der mittleren Elektrode eine mehr oder weniger große Barriere. Die Barriere wird erst abgesenkt, wenn beide Qubits bereit sind und das Steuerqubit mit Hilfe von Mikrowellen in den gewünschten Zustand versetzt wurde. Wenn das Steuerqubit anfangs im Zustand 0 ist, haben die Mikrowellen nach dem anschließenden Absenken der Barriere keine Auswirkung auf den Zustand der Qubits. Das ist eine mögliche Funktion des CNOT-Gatters. In dem Fall war die Bedingung zur Durchführung der NOT-Operation nicht erfüllt. Auch wenn das Steuerqubit im Zustand 1 ist, bleibt sein messbarer Zustand unter Einfluss der Mikrowellen weiterhin gleich. Aber das andere Qubit fängt dann an, mit einer bestimmten Frequenz den Zustand zu wechseln. Im Experiment der Forscher geschah das alle 130 Nanosekunden. Um die Operation des CNOT-Gatters durchzuführen, muss die Barriere also nur für genau 130 Nanosekunden gesenkt werden. Damit tut das CNOT genau das, was es soll. Nur wenn das Steuerqubit im richtigen Zustand ist, wird der Zustand des anderen Qubits geändert, sonst nicht. Das CNOT ist dabei ein universelles Quantengatter. Durch Verkettung von CNOT-Gatter, gezielte Zustandsänderungen und Auslesung von Qubits lassen sich alle möglichen Qubit-Operationen durchführen, von der Teleportation bis hin zu allen komplexen Algorithmen von Quantencomputern. Die erste praktische Implementierung dieses CNOT-Gatters in Silizium arbeitet nur mit einer Genauigkeit von 78%. Die Forscher wollen diesen Wert durch bessere Kalibrierung der Pulsfolgen und mehr Erfahrung im Umgang verbessern. Quantenfehlerkorrektur ist zwar möglich, benötigt aber zumindest Genauigkeiten in der Größenordnung von 99%, um effektiv zu sein. Der Grund, weshalb dieses CNOT-Gatter überhaupt funktioniert, liegt in der Physik der Quantenpunkte. Die Elektronen sind in dem Quantenpunkt so stark eingeschränkt, dass sie mathematisch nicht mehr als Teilchen, sondern nur noch als eine Art stehende Welle beschrieben werden können. Je nach Bewegungsenergie des Elektrons kann diesem dabei eine bestimmte Wellenlänge zugeordnet werden. Je nach Höhe der Barrieren, die das Elektron einschließen, kann dem Quantenpunkt eine bestimmte Ausdehnung zugeordnet werden, wobei die Wellenlänge und Ausdehnung rein mathematisch zu verstehen und nicht in Nanometern zu messen sind. In dem Quantenpunkt können Elektronen nur als stehende Wellen existieren, wenn ihre Wellenlänge genau zur Ausdehnung des Quantenpunkts passt. Auf dem niedrigstmöglichen Energieniveau der Elektronen entspricht die Wellenlänge genau der Ausdehnung des Quantenpunkts. Elektronen mit mehr Energie haben eine kürzere Wellenlänge. Auf dem nächsthöheren Energieniveau passen genau zwei Wellenlängen in die Ausdehnung des Quantenpunkts, dann drei, dann vier und so weiter. Wenn ein Energieniveau höher als die Barriere des Quantenpunkts ist, kann das Elektron entkommen. Auf jedem dieser Energieniveaus können zwei Elektronen in dem Quantenpunkt existieren, aber nur, wenn sie unterschiedlichen Spin haben. Das verändert sich etwas, wenn noch ein Magnetfeld hinzukommt. Dann haben Elektronen mit parallelem Spin etwas mehr Energie als Elektronen mit antiparallelem Spin, so dass sich die Energieniveaus je nach Spin der Elektronen aufspalten. Erst durch das unterschiedliche Energieniveau werden die Spinzustände auch von außen zugänglich. Durch die stark unterschiedlichen Energieniveaus kann der Übergang von genau einem Spinzustand zu genau einem anderen erzwungen werden, indem die Quantenpunkte Mikrowellenimpulsen der passenden Frequenz ausgesetzt werden, der sogenannten Rabi-Frequenz. Die Rabi-Frequenz ist dabei abhängig vom Energieunterschied zwischen den beiden Spinzuständen der Elektronen. Nach dem Senken der Energiebarriere bilden beide Elektronen ein gemeinsames quantenphysikalisches System aus zwei Elektronen mit vier möglichen Zuständen. Der Zustand mit dem niedrigsten Energieniveau ist der Zustand 0,0. Dabei ist die zweite Null das Steuerqubit. Das nächsthöhere Energieniveau sind die beiden Mischzustände 1,0 und 0,1. Beide hätten das gleiche Energieniveau, wenn das Magnetfeld an beiden Quantenpunkten gleich wäre. Es ist aber unterschiedlich stark, sodass der Zustand 1,0 etwas weniger Energie hat als 0,1. Das höchste Energieniveau hat 1,1. Gleichzeitig verzerrt die angelegte Spannung an der mittleren Elektrode die Verteilung aller Energieniveaus etwas. Dadurch ist der Unterschied zwischen den Mischniveaus und 0,0 kleiner als der Unterschied zwischen den beiden Mischniveaus und 1,1. Diese Asymmetrie in den Energieniveaus macht es möglich, gezielt nur ganz bestimmte Übergänge zwischen zwei Zuständen zu erzeugen. Um das Seenot-Gatter durchzuführen, wird die Frequenz der Mikrowellen auf den Unterschied zwischen 01 und 11 eingestellt. Das sorgt dafür, dass der Zustand alle 130 Nanosekunden genau zwischen diesen beiden Zuständen wechselt. Gleichzeitig haben die Mikrowellen die falsche Frequenz. Um die Übergänge 01, 10, 00, 01, 00, 10 oder 00, 11 zu veranlassen. Deshalb funktioniert das Seenot-Gatter, wie es soll. Der Ursprung der Technik mit den beiden Quantenpunkten war ein Gerät zur Messung der Elektronenspins, wobei das alte Verfahren inzwischen verbessert wurde. Für die Messung wird das Qubit, das sonst als Steuerqubit dient, in einen bekannten Spin-Zustand versetzt und die Barriere zwischen beiden Qubits gesenkt. Wenn das andere Qubit den entgegengesetzten Spin hat, können beide Qubits zusammen ein Paar bilden und im Quantenpunkt des Steuerqubits bleiben. Anschließend wird die elektrische Ladung des Quantenpunkts mit dem Steuerungsqubit gemessen. Wenn nur ein Elektron darin ist, hat das andere Elektron den gleichen Spin. Wenn zwei darin sind, hatte das andere Elektron den entgegengesetzten Spin. Die Grundlagen sind also gelegt. Vor der Konstruktion eines funktionstüchtigen Quantencomputers aus dieser Technologie muss die Fehlerquote bei der Anwendung des Seenot-Gatters aber noch von den rund 22% des Prototyps auf unter 1% gesenkt werden. Die Forscher sind zuversichtlich. Aber bis die Seenots zuverlässig funktionieren, lohnt es wohl noch nicht, nach dem Tod von Moore's Law auf die nächste Computerrevolution in kurzer Zeit zu hoffen. Der Artikel wurde gesprochen von Priya, Vorleserin bei Narando.